Wir sind Weihnachten. Ich denke, es gibt noch andere Wir-Botschaften. Fallen euch vielleicht noch Wir-Botschaften ein, die wir so in der Vergangenheit mal gehört haben? Wir sind das Volk. Wir sind Papst, genau. Wir schaffen das. Wir sind Weltmeister, genau. Das habe ich dann auch mal. Wir sind Deutschland, genau. Also es gibt ganz viele Wir-Botschaften. Wir sind. Wenn ich jetzt sage, wir sind Papst, dann frage ich dich, bist du Papst? Ja, ich nicht, aber wir als Gesamtheit. Oder wir sind Weltmeister. Ich denke, wenn auch nur einige von uns mit auf dem Platz gestanden hätten in diesem Finale, dann könnten wir es vielleicht auch nicht mehr sagen. Aber wir nehmen oft etwas für uns in Anspruch, was vielleicht im engeren Sinne gar nicht den Tatsachen entspricht. Wir Botschaften. Und auf dem Weg zur Arbeit, ich fahre immer ganz früh los, so 7:45. Und dann, wenn ich zur Autobahn komme, da sind meistens die Nachrichten auf Radio Berg, bevor ich auf die Autobahn drauf fahre. Und dann sind die Nachrichten zu Ende. Und dann sagen die das Programm an, was so in der nächsten Stunde kommt, auf diesem Sender. Und das hat mich gewundert. Also erstmal kommen die Nachrichten, dann kommt das Wetter, dann kommt der Verkehr, der ist auch wichtig. So, und danach kommt, wir sind Weihnachten. Da dachte ich mir so, ah, interessant, wir sind Weihnachten, was passiert da jetzt? Und dann merkte ich, wie so Glocken klingeln und ich weiß nicht, wie das Instrument heißt, wo ganz viele Triangeln hintereinander hängen, wo man so einmal durchzieht und dann klimpert das so weihnachtlich. Vielleicht können wir jemandem helfen. Wie heißt dieses Instrument? Weiß, Klim, Bim, genau. Und das war so ein, ja, Glocken und so weihnachtliche Stimmung, so verzaubernde Musik. Und das schwamm dann so über in ein stinknormales Lied. Das war's dann auch mit Wir sind Weihnachten. Und dann dachte ich mir so, interessant, ist das alles? Und dann dachte ich mir, okay, was wäre eine Steigerung davon, von Wir sind Weihnachten? Wenn wir jetzt wieder dieses weihnachtliche Rauschen, diesen Glockenklang nehmen und danach würde ein Weihnachtslied kommen, wie zum Beispiel Last Christmas. Die es kennen, den steckt das aus dem Hals raus, ich weiß, aber es wird trotzdem oft gespielt. Das ist ein Weihnachtslied, da geht es darum, dass sich jemand an Weihnachten in eine andere Person verliebt hat und das hat leider nur an Weihnachten gehalten. So ein Weihnachtslied wäre doch nicht schlecht. Oder vielleicht dieses Rauschen, diesen Glockenklang zu Beginn und dann das Lied Rudolf. Das Rentier mit der roten Nase. Ist ja auch weihnachtlicher Inhalt, oder nicht? Wäre das nicht die Steigerung von Wir sind Weihnachten? Es gibt noch ganz viele andere Radiosender, Veranstalter und auch Unternehmer, die uns gerade in der Vorweihnachtszeit vorgaukeln wollen, dass sie Weihnachten sind. Dazu werden dann besinnliche, manchmal gefühlvolle Lieder gespielt. Es wird ein weihnachtlicher Duft ausgestreut, wenn man in irgendwelche Blumenläden oder Dekoläden geht, dann riecht oder stinkt es nach Weihnachten. Heimische, gemütliche Dekoration wird an allen Ecken angepriesen. Und es wird ganz viele kleine Lichter erleuchten, diese dunkle Zeit. Dann sind wir Weihnachten. Oder etwa nicht? Und ich weiß, heute ist noch nicht Weihnachten. Ich habe mich jetzt nicht im Datum vertan. Meine Kinder haben heute auch noch keine Geschenke bekommen. Aber ich denke trotzdem, dass wir heute darüber sprechen können. Die Vorbereitungen für Weihnachten laufen nämlich auf Hochtouren. Und diese Vorbereitungszeit ist ja auch eine Wartezeit. Eine Wartezeit auf dieses Fest. Und in dieser Wartezeit oder in den letzten Tagen musste ich darüber nachdenken, wie war es damals vor Weihnachten? Was passierte damals wirklich vor der Geburt Christi? Und dazu möchte ich mit euch lesen aus Lukas 1, von Vers 26 bis Vers 38. Lukas 1, 26 bis 38. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef, aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Das passierte vor Weihnachten. Zu Beginn steht, im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in diese Stadt Nazareth gesandt. Dieser sechste Monat bezieht sich auf die Schwangerschaft von Elisabeth, die ein paar Verse oder in dem Abschnitt vorher auch, wo die Ankündigung beschrieben wird. Und der Engel Gabriel, der wird in eine Stadt in dem Gebiet Galiläa gesandt. Und jetzt ist die Frage, wo liegt Galiläa oder wie sieht es da aus? Also ganz oben kann man sehen, das Lilane, das ist Galiläa, dazwischen ist Samarien und unten ist Judäa. Galiläa war ein Gebiet und es umfasste ungefähr 200 Städte und Dörfer, eher klein als groß. Auf diesem gesamten Gebiet wohnten 3 Millionen Einwohner. Und am Rande dieses Gebiets, zum Grünen hin, dieser dunkle Fleck, das ist der See Genezareth, der auch in diesem Gebiet liegt. Und in diesem Gebiet sind die Städte wie Kana, Tiberias, Kapernaum und auch Nazareth. Dieses Gebiet, wo es auf die Stämme aufgeteilt wurde, hatten sich diese Menschen aus diesen Stämmen, aus diesem Gebiet, sehr früh mit den Heiden vermischt. Sie sprachen auch einen eigenen Dialekt und sie wurden von den Juden aus Judäa, hier unten beim Gelben, wurden die, ja, ich sag mal, sehr gering geschätzt oder auch verachtet. In Judäa waren die Städte Bethlehem, Bethanien und Jerusalem. Man kann diese Geringschätzung auch in verschiedenen Stellen in der Bibel nachlesen, zum Beispiel Johannes 1, Vers 46. Da sagt Nathanael, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Das ist ein bisschen abwertend. Oder Johannes 7, Vers 52, dort steht, Johannes 7, 52, sie antworten und sprachen zu ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche nach und sieh, kein Prophet ist aus Galiläa hervorgegangen. Das sagte die Führung des Volkes, also die Priester, die hohen Schriftgelehrten sagten das zu Nikodemus, als er versuchte, Jesus zu verteidigen. Da sprechen sie sehr abwertend über Galiläa. Und auch die Brüder von Jesus, wo Jesus anfing zu wirken und erst in Galiläa gewirkt hat, da sagten die, denn niemand, in Johannes 7, Vers 4, denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu werden. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Und sie sagen zu Jesus, geh runter nach Judäa zu diesem Fest und zeige dich da öffentlich. Weil wenn du etwas Großes werden willst, dann geh nach Judäa. Dort ist das Zentrum der Macht, dort ist die Führung des Volkes und dort ist auch die geistliche Führung. Sag mal, da spielt sich das Leben ab. Galiläa war im Gegensatz zu Judäa ein kleines, unbeachtetes Kaff. Und in diese Gegend kommt der Engel Gabriel zu der Jungfrau Maria. Hier in dieser Stadt Nazareth wohnt sie. Sie ist ledig, aber verlobt. Und verlobt bedeutete etwas mehr. Da bedeutete damals etwas mehr als heute. Heute ist man verlobt und dann ist man jahrelang verlobt, dann entlobt man sich wieder und dann verlobt man sich wieder und heiratet. Damals hatte das eine tiefergehende Bedeutung. Damals bedeutete, wenn man verlobt war, dass man einem Mann versprochen war oder dass man einander versprochen war und dass bereits ein Ehevertrag unterzeichnet oder aufgestellt wurde. Das Einzige, was noch fehlte, war die Hochzeit, wo diese Verlobung besiegelt wurde, wo diese Ehe ausgeführt wurde. Aber wenn man aus dieser Verlobung raus wollte, dann musste man sich sogar scheiden lassen. Und so war Maria ledig, aber verlobt, versprochen einem Mann namens Josef. Sie wartet auf die Hochzeit, trifft eventuell Vorbereitungen. Und plötzlich steht dieser Engel da. Sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir. War Maria eine Prophetin? Nein. Sie war weder eine Prophetin noch eine Tochter von einem Priester oder irgendwie ein Kind von einem, der zur Führung des Volkes Israels gehörte. Sie gehörte nicht zu dem Stamm der religiösen Führer in dem Volk. Und deswegen war der Engel auch kein täglicher Besucher bei ihr. Sie erschrickt. Und es ist interessant, wie es in diesem Vers steht. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Mir ist das davor noch nie so aufgefallen. Ich dachte, sie hätte sich so wahnsinnig erschreckt, weil der Engel plötzlich in diesem Raum steht. Aber hier steht auch drin, dass sie sich Gedanken darüber gemacht hat. Was ist das für ein Gruß? Warum sagt dieser Engel so etwas? Aber bevor sie etwas auf diesen Gruß erwidern kann, gibt der Engel ihr Informationen, die ihr ganzes Leben verändern werden. Er sagt ihr, du wirst schwanger werden und einen Sohn bekommen. Ich weiß nicht, wie das bei den Frauen bei uns war, die hier so sitzen. Kam auch jemand Fremdes und sagte, du wirst schwanger werden und einen Sohn bekommen. Wir sagen, stopp, Moment, woher willst du das wissen? Aber Maria bekommt diese Information. Nicht nur das, der Name steht bereits auch fest. Es würde uns vielleicht ganz viel Suche und Überlegen ersparen, wenn der Name unserer Kinder schon vorher feststeht. Hier steht der Name bereits fest. Jesus wird er heißen. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihm den Thron Davids geben. Dein Sohn Maria wird ein König sein. Er wird für ewig regieren und sein Reich wird kein Ende haben. Es ist eine wahnsinnige Flut an Informationen, die hier auf Maria, diese junge Frau, hereinprasselt. Gerade ist sie noch so ihrem unbedeutenden Alltag nachgegangen und jetzt ist sie die Mutter des zukünftigen Königs. Wenn wir die anschließende Frage, die Maria dem Engel stellt, betrachten, dann bekomme ich das Gefühl, Maria ist bei der ersten Information stehen geblieben. Als erstes hatte der Engel gesagt, du wirst schwanger werden und einen Sohn bekommen. Und die Frage zielt genau darauf ab, die Maria hier stellt. Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Ich kann nicht schwanger werden. Ich habe mich reingehalten, das weiß ich. Diese Frage zeugt von der Reinheit und Aufrichtigkeit von Maria. Diese Frage hat aber auch gleichzeitig etwas mit einer gewissen Angst zu tun, die bestimmt in ihr in diesem Moment aufgestiegen ist. Schwangerschaft in der Verlobungszeit hätte fatale Folgen für sie. Sie würde als nicht mehr als rein gelten, sondern als unrein, als befleckt. Sie hat vielleicht mit einem anderen Mann geschlafen. Sie würde vom Volk verachtet werden. Sie würde eventuell aus der Lebensgemeinschaft ausgestoßen werden. Vielleicht von ihrem Mann verlassen, der ihr doch versprochen war. und eventuell wegen Ehebruch gesteinigt werden. Das ist die Konsequenz für Maria mit dem einen Satz, du wirst schwanger werden. Maria stellt diese Frage und der Engel geht auf diese Frage ein. Und er gibt ihr daraufhin einen noch tieferen Einblick und das Wunder wird noch größer. Er sagt ihr, dass dieses Kind keinen irdischen Vater haben wird, sondern dass es Gottes Sohn ist. Darüber hinaus gibt er ihr eine zusätzliche Bestätigung und sagt, Elisabeth, deine Verwandte ist auch schwanger, obwohl sie so alt ist und obwohl dieses Ehepaar so lange als unfruchtbar galt. Etwas Halt für Maria. Aber meint ihr, Maria hat in diesem Moment, in diesem Augenblick, die Tiefe und Breite dieser Information verstanden? Meint ihr, sie hat erfasst, dass dieser Jesus nicht nur ihr Leben, sondern das Leben der ganzen Welt verändern wird? Ich glaube nicht. Und trotzdem sagt sie, ich glaube nicht, dass sie es erfasst hat. Und zum Schluss sagt der Engel einen Satz, der es in sich hat. Vers 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Es ist ein tiefgehender Satz. Und wenn wir diesen verstanden haben und diesen angenommen haben, dann haben wir viel verstanden. Und wie reagiert Maria auf die Botschaft dieses Engels? Wie reagiert Maria auf diese Information, die schlagartig ihr Leben verändert? Vers 38, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Eine Magd ist eine weibliche Sklavin. Ein männlicher Sklave wäre ein Knecht. Maria sagt, ich bin deine Sklavin, Herr. Gott, ich gebe mich völlig dir hin. Gott, ich gehöre dir. Maria gibt nicht nur irgendetwas. Sie sagt nicht, ja Gott, das zukünftige Haus, wo Josef und ich vielleicht einziehen werden, da kann dein Sohn Raum finden. Sie sagt nicht, ich verschiebe meine Hochzeit dafür, dass der Sohn auf diese Erde kommen kann, dass wir das vielleicht vorher feiern. Sie gibt nicht irgendetwas für Gott, sondern sie legt sich völlig selber in Gottes Hand. Sie glaubt Gott. Und Gott kann sie als Werkzeug gebrauchen. Maria gibt Gott ihr ganzes Vertrauen. Und sie gibt ihm nicht nur dieses Vertrauen, sondern es kommt vom Glauben zur Tat. Trotz der drohenden Konsequenz. Obwohl sie weiß, dass sie von diesem Volk ausgestoßen, obwohl sie weiß, dass sie eventuell gesteinigt werden kann, sagt Maria diesen Satz, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Hier beginnt eigentlich die Weihnachtsgeschichte. Weihnachten beginnt nämlich dann, wenn du dich Gott hingibst. Die Wartezeit von Josef, dem Verlobten von Maria, wird uns auch in der Bibel beschrieben. Matthäus 1, von Vers 18 bis 25. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter, Maria, mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinne hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt, Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus. Nicht mehr lange, und dann wird diese Ehe vollzogen. Noch eine kleine Weile, dann sind sie Mann und Frau, eine eigene kleine Familie. Nur noch ein paar Vorbereitungen und das Fest kann beginnen. Und dann das. Maria ist schwanger. Wie wird diese Nachricht ihn getroffen haben? Ich denke, es ist für jeden Mann vor der Hochzeit wie ein Schlag ins Gesicht. Wo man selber weiß, ich bin reingeblieben. Ich habe Maria nicht angefasst. Und trotzdem ist sie schwanger. Dieses Kind ist nicht von mir. Also muss sie mir untreu gewesen sein. Warum? Weshalb? Was hat das für einen Sinn? Weshalb passiert das ausgerechnet mir? Welch eine Schande für mich. Kann ich jetzt überhaupt hier in meinem Dorf, in meiner Stadt, in meinem Gebiet weiterleben? Werden Sie vielleicht denken, dass ich mich an ihr vergangen habe? Wird mich dieser Makel mein ganzes Leben lang verfolgen? Warum tut sie mir das an? Und was wird meine Familie sagen? Ich denke, das ist nur ein kleiner Teil der Fragen, die Josef durch den Kopf geschossen sind. Und Josef war gerecht. Das steht hier wortwörtlich hier geschrieben. Vers 19. Josef, ihr Mann, der gerecht war. Josef war ein gerechter Mann. Und er war so edel, dass er den Plan fasste oder einen Plan fasste, der Maria schützen sollte. Und da greift Gott ein und schickt einen Engel, der Josef über diese ganze Situation aufklärt. Und er gibt ihm auch ihm Informationen, die es in sich haben. Er sagt ihm, das Kind deiner zukünftigen Frau ist vom Heiligen Geist. Es wird ein Sohn sein, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird das Volk von seinen Sünden erretten. Und Maria ist rein und dir treu geblieben. Und wenn wir uns als Mann einfach in diese Situation hineinversetzen, dass unsere Frau, die wir heiraten möchten, schwanger ist, und dann bekommen wir diese Information, es ist vom Heiligen Geist, es ist für einen Mann recht schwer zu verstehen. Irgendwie unglaubwürdig. Und wenn Josef sagen würde, das gab's noch nie, das glaube ich nicht, dann hätte er recht. Das ist bis dahin auch noch nie passiert. Meint ihr, Josef ist es leicht gefallen, dem zu glauben? Bestimmt nicht. Aber Josef glaubt es nicht nur, sondern er setzt sein Glauben in die Tat um. Es steht hier geschrieben, als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und er nahm seine Frau zu sich. Das ist nur ein Vers, es ist nur ein Satz, aber die Überwindung, die dahinter steht, ist riesig. Er geht volles Risiko, von den anderen aus Nazareth und darüber hinaus in ganz Galiläa verachtet und verspottet zu werden, ganz geschweige von den geistlichen, erfüllten Leuten aus Judäa. Und auch hier kann die Weihnachtsgeschichte beginnen, weil Josef Gott voll vertraut und weil sein Glaube in der Tat sichtbar wird. Ich habe zu Beginn gesagt, die Adventszeit ist eine Vorbereitungszeit, ist eine Wartezeit. Und wie war es damals? Jetzt haben wir einen kleinen Einblick bekommen, darin oder darein, wie es damals gewesen ist. Es war alles andere als besinnlich und gefühlvoll. Weit weg von äußerlichem Frieden und Freude. Vielmehr war es brutales Vertrauen auf Gott, Wagnis, Risiko, Hoffnung und Glaube. Und ich hatte mir gedacht, wenn Maria und Josef eine Kerze angezündet hätten, dann nicht, damit es heller wird, sondern in der Hoffnung, dass es bald vorbeigeht. Und wenn wir die anderen Teilnehmer der Weihnachtsgeschichte betrachten, so sehen wir nichts von einem stilvollen Ambiente in duftenden Räumen, im gemütlichen Kreis mit Klingglöckchen, Klingelingeling. Zum Beispiel die Hirten, die warten draußen, die wachten draußen in der Nacht auf dem Feld. Sie stehen eher am Rand der Gesellschaft. Es ist kein Traumberuf, den sie haben. Weil die Schafe zu Hirten, da gibt's echt interessantere Sachen. Aber als die Engel kommen und ihnen diese frohe Botschaft verkünden, was machen sie da? Sie sind zuerst erschreckt. Aber dann glauben sie und gehen los, um das Kind zu sehen. In Lukas steht es geschrieben, Kapitel 2. Vers 15, beziehungsweise Vers 14. Lukas 2, Vers 11, da sagen die Engel zu denen: Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Die Engel stellen den Hirten Jesus als Retter vor. Und in Vers 15 steht, da sagen die Hirten: Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Das heißt, diese Hirten, die so stumpf die Schafe gehütet haben, die glauben dem, was die Engel gesagt haben. Die glauben, dass der Retter geboren ist. Und sie gehen los, um das Kind zu sehen. Sie werden Teil der Geschichte, weil sie ihren Glauben in die Tat umgesetzt haben. Auch die Weisen aus dem Morgenland sehen diesen Stern und kennen seine Deutung. Sie gehen los und erleben Weihnachten hautnah und persönlich. Sie sind nicht Teil des Volkes Israel. Und trotzdem glauben sie diesem Hinweis. Trotzdem wird dieser Glaube in die Tat umgesetzt und der weite, beschwerliche Weg, den nehmen sie auf sich. Simeon, der alte Mann, hat auch auf dieses Ereignis hingefiebert. Im Lukas-Evangelium steht ausdrücklich, dass dieser Mann darauf gewartet hat. Und dort steht auch, dass er die Zusage vom Heiligen Geist empfangen hat, dass er den Gesalbten des Herrn sehen wird, bevor er stirbt. Und ich glaube, für diese Zusage vom Heiligen Geist wird er nicht nur einmal dafür gebetet haben: Herr, lass mich so lange leben, dass ich deinen Gesalbten sehe. Vielen Dank, Amen. Ich glaube, da steckte viel mehr hinter. Ich glaube, Simeon hat darum geeifert und darum gekämpft, dafür gebetet, dass er diese Zusage vom Heiligen Geist bekommt. Auch Hanna, die alte Frau, die ist nicht vom Tempel gewichen, sondern sie hat Gott gedient, Tag und Nacht, mit Beten und Fasten. Und als das Kind dann da ist, dann steht in Lukas 2, Vers 38, auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihnen zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Die Hirten glaubten und nahmen Jesus als Erretter an. Die Weisen glaubten und nahmen Jesus als König an. Simeon glaubte und nahm Jesus als Trost an. Hanna glaubte und nahm Jesus als Erlöser an. Alle diese Menschen waren bereit, Jesus persönlich zu begegnen. Sie waren nicht nur dabei an diesem Geschehen. Sie haben nicht nur mitgefeiert oder vielleicht mitgetrauert wie Herodes, das ganze Volk Israel, sondern sie waren mittendrin. Und alle diese Menschen konnten sagen: Wir sind Weihnachten. Und warum konnten sie das sagen? Weil sie Gott glaubten und diesen Glauben in die Tat umgesetzt haben. Gott kam in ihr Leben und hat ihr Leben verändert. Weihnachten ist nicht Glockengebimmel, besinnliche und gefühlvolle Lieder, weihnachtlicher Duft, heimische und gemütliche Dekoration mit vielen kleinen Lichtern. Das ist nicht Weihnachten. Weihnachten ist, Gott schickt seinen Sohn auf diese Welt, um dich zu erretten. Und die Frage ist, wovor möchte er dich erretten? Und das Interessante ist, vor Gottes eigenem Gericht. Gott ist so gerecht und wir haben keine Chance vor Gott. Und weil er das weiß und weil Gott gerecht ist, schickt er seinen einzigen Sohn, um dich zu retten. Und Maria hat es verstanden. Das lesen wir in Lukas 1, 46 und 47. Das ist der Lobpreis von Maria. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Erretter. Die katholische Kirche behauptet, dass Maria unbefleckt war, dass sie ohne Sünde war, dass sie in den Himmel eingegangen ist, weil sie sündlos war. Und hier sagt Maria selbst, dass Gott ihr Erretter ist. Maria brauchte einen Erretter. Sie hat es verstanden. Und auch du brauchst einen Erretter. In einer Woche ist Weihnachten. Bist du vorbereitet? Kannst du von dir sagen, ich bin Weihnachten? Ist Weihnachten bei dir mehr als ein wenig Glockengeläut vor der tagtäglichen Leier in deinem Leben? So wie es bei diesem Lied war, ein bisschen Weihnachtsglocken und dann doch das normale Lied. Ein wenig Weihnachtsglocken, ein bisschen Adventszeit, ein bisschen besinnliche Weihnachten, ein bisschen an das Kind in der Krippe denken und dann geht das ganz normal weiter. Verändert Weihnachten dein Leben? Oder hat Weihnachten dein Leben schon verändert? Und eins ist sicher, Jesus wird wiederkommen auf diese Erde. Und du kannst heute entscheiden, ob du vorbereitet bist oder nicht. Und ich wünsche dir, dass du voller Überzeugung sagen kannst, ich bin Weihnachten. Lass uns aufstehen und beten.